Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 34 an diesem wunderbaren Sonntagabend. Und ja, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Normalerweise haben wir extrem viel aktuellen München-Content, den wir breit treten möchten. Ist diesmal ein bisschen anders. Irgendwie ist jetzt eine größere Pause drin, mit der wir auch irgendwie ja so gar nicht gerechnet haben. Anscheinend Sebi und Gilbert auch nicht. Der Sebi ist komplett out of order. Der ist jetzt gesagt, er kann heute nicht. Er braucht Pause. Er braucht noch eine längere Pause. Der Gilbert ist wahrscheinlich noch verkühlt vom Grünwalder Stadion. Der möchte auch eine Pause einlegen. Und Egel, das Gute ist, wir haben mittlerweile sehr gute Crossover-Erfahrungen gemacht.
Ja, das stimmt. Wir haben ja auf der anderen Seite, auf der Seite vom Radio schon das eine oder andere Mal den jungen Mann, der Packmas hostet, als Crossover-Gast bei Radio bei Wiesenfeld gehabt.
Ich habe keine Ahnung, wie du meinst.
Ja, ich stelle ihn dir bei Gelegenheit mal vor. Ist ganz brauchbar, der Kerl. Und ja, machen wir es halt heute mal andersrum.
So ist es. Und deswegen dürfen wir zur Packmas Podcast-Premiere begrüßen den lieben Robin von Radio bei Wiesenfeld. Grüß dich.
Servus und hallo. Vielen Dank für das, für die nette Begrüßung und dass ihr mich eingeladen habt. Und für das Kompliment vom Egel natürlich auch. Junger Mann, das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, ist immer eine Sache der Perspektive, Robin, weißt du?
Also ich glaube, den Zenit, also den Gipfel in Verschütten haben wir noch nicht. Es geht, glaube ich, noch nicht so wieder, zumindest nicht knallhart abwärts, oder?
Nee, das ist so ein schleichender Prozess. Also sagen wir mal so, ich wäre zumindest aus dem Alter raus, wo man noch selber Eishockey professionell spielen könnte, außer man ist Jaromir Jagr.
Bist du aber nicht.
Leider und Gott sei Dank.
Dafür sind deine Haare zu kurz.
Ja. Wenn wir uns jetzt aber vergleichen mit Altern, die Münchner Eishockeyvereine erreichen, dann sind wir mittlerweile Methusalems.
Das ist wahr. Wir alle sind deutlich älter, als der aktuelle Verein über sich sagen könnte.
Aber wir wären alle schön in der Suchrange des EHC für irgendwelche Ausländerlizenzen.
Das ist richtig.
Da würden wir alle schön reinpassen.
Weißt du, Robin, also dafür, dass du das erste Mal dabei bist, die Einleitung ist sehr, sehr schön.
Ja, klärend ist klärend.
Der aber macht auch schon ein bisschen Radio, der Meister Robin. Also die eine oder andere Radiosendung hat er in den letzten, wir haben es ausgerechnet beim letzten Mal, es sind über 500 Radio bei Wiesenfeld Live-Sendung ganz locker mittlerweile. Und der Robin war beim Gutteil der Live-Sendung am Mikrofon. Und von daher, ich glaube, er hat da ausreichend Erfahrung, um Überleitungen und lustige Sprüche am Mikrofon zu machen.
Seit wann ist Robin dabei?
Seit dem Dolomiten-Cup in Südtirol. Da hat mich der Andi, das Du, mal gepackt und habe ich als erstes Spiel den HC Pustertal gegen die italienische Nationalmannschaft kommentiert.
Das war im Jahre?
Das war im Jahre 2010. Das war das Jahr mit den schönen Trikots, wo München quer drüber stand.
Ja, müsste 10 gewesen sein.
Ja. Ich hätte es gesagt 11.
Könnte auch sein.
Langzeit. Ist ja egal.
Auf jeden Fall ist er alter Hase.
Ja, die zweite wichtige Frage, seid ihr mit genügend hopfenhaltigen Kaltgetränk ausgestattet?
Leider nein. Aber das wird sich im Laufe der Übertragung oder der Sendung ändern, versprochen.
Eben, die Bestellung geht dann einfach raus.
Jetzt steigen wir aber wirklich ein, jetzt haben wir ein langes Vorspiel gehabt, wir steigen ein in unsere Thematik und wir beginnen mit einem Thema, das wehtut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der EHC Red Bull München kann momentan ein richtiges Lazarett aufmachen.
Ja, also ist ja nun nichts Neues. Das sind wir aus den letzten Jahren so ein bisschen gewöhnt. Wir hatten schon eigentlich jede Saison eine, ich sag mal, größere Verletztenliste, auch mit längeren Verletzungen. Dieses Jahr tut es aber irgendwie besonders weh, weil es halt alle oder so gut wie alle auf der gleichen Position erwischt.
Ja, und dann nicht nur immer jedes Spiel einer, sondern halt dann auch gleich im Doppelpack.
Ja, und das war in dem Fall die ja schon ein bisschen länger ausfallen, aber die minütlich eigentlich hintereinander. Also da war nicht viel dazwischen, Luca Zitterbart und Nicolas Appendino. Es gibt ein Lebenszeichen zumindest von Luca Zitterbart, der ein Foto aus der Reha gepostet hat. Und da sieht man aber auch, dass der Arm ordentlich eingeschient ist. Und im Gegensatz zu Nicolas Appendino kann Luca Zitterbart noch so ein bisschen drauf hoffen, laut Infos von Christian Winkler, die wir beim Spiel gegen Ingolstadt erhalten haben, dass es für ihn vielleicht noch reicht, im Saisonendspurt einzugreifen. Das wäre sehr wünschenswert. Aber für Nicolas Appendino ist die Saison beendet, definitiv.
Ja, und das ist doppelt bitter. Das ist bitter für die Mannschaft und es ist vor allem aber bitter für die beiden jungen Kerle.
Die waren richtig gut drauf.
Bis zu der Verletzung überraschend gut und souverän mitgespielt haben mit dem Rest der Mannschaft.
Ja, und man sieht oder man hat dann gleich nach dem Ausfall auch einen leichten Niveauunterschied mitbekommen irgendwie.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sich sowas auch ein bisschen in die Köpfe der Spieler schleicht mit Verletzungen, die dann auf dem Eis passieren und du vielleicht dann auch ins Grübeln kommst. Und natürlich, man muss sagen, die beiden haben das, wie gesagt, sehr souverän und gut hinten alles immer gemacht. Und du kannst auch, wenn sie noch sehr jung sind, solche Spieler dann einfach nicht von heute auf morgen ersetzen. Auch ein ERC Red Bull München nicht.
Was aber auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kurios auch ist, dass man sagt, da fallen zwei Junge weg und sofort geht das Leistungsniveau nach unten. Das würde man jetzt normalerweise nicht glauben. Ja, in München ist vieles anders oder vieles speziell, aber das ist schon was sehr Spezielles, wie ich finde.
Komplett, aber es spricht auch irgendwie für die beiden Jungs.
Das ist ein absolutes Kompliment. Ich meine, Nicolas Appendino ist 21, Luca Zitterbart mittlerweile 22, aber das ist ja kein Eishockeyhalter.
Eben.
Wenn man jetzt mal guckt, wie alt die Verteidigung des EHC Red Bull München ansonsten ist. Also wir haben jetzt, auf Conny Abelshauser kommen wir nachher noch, der ist 28, dann haben wir Keith Oli 31, Daryl Boyle 33, Andrew McWilliam 30, Zach Redmond 32, Yannick Seidenberg 37. Und dann halt die beiden Jungspunde, Appendino und Zitterbart.
Ja.
Ja, und einen Maxi Daubner nicht zu vergessen.
Ganz neu dabei.
Sind Daubner und Kastner unsere beiden jüngsten Verteidiger jetzt.
Und das Schlimme ist, das stimmt auch noch. Maxi Daubner 23, Maxi Kastner 28. Haben auch schon mal drüber geredet. Da könnte man auch glauben, dass der schon sehr viel älter ist, weil der gefühlt schon ewig da ist.
Ja, und auf der anderen Seite gegen Ingolstadt hast du halt dann einen jungen Verteidiger bei Ingolstadt in den Reihen gehabt, der bis vor ein paar Wochen noch das Münchner Trikot getragen hat und den du jetzt, im Nachhinein bist du ja immer schlauer, ne? Aber den du jetzt ziemlich dringend brauchen könntest.
Das hat ja Christian Winkler wunderschön in Worte gefasst im Hackabschau-Fan-Talk vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Ich suche mir das Zitat mal schnell raus. Da haben wir es. Das ist schon makaber, wenn die in zwei Wochen vier Verteidiger wegbrechen. Man muss ja mal die Erstsituation von der Erstsituation ausgehen. Emil Quaas haben wir abgegeben, weil er zu viel war. Er war damals der 9. Verteidiger mit wenig Aussicht auf Eiszeit. 2,5 Wochen später stehen wir da und wir haben nur noch 4 gelernte Verteidiger. Das ist hammerhart. Ja, also dann kann man natürlich jetzt kritisieren. Es gab auch kritische Stimmen, als Emil Quaas abgegeben wurde, dass das aber dann halt innerhalb von, wie gesagt, ein paar Wochen gleich dermaßen bestraft wird mit zwei Verletzungen, die halt einfach nicht 1, 2, 3 Wochen sind, also Blessuren, sondern eine richtig schwerwiegende, das konnte man jetzt nicht unbedingt ahnen.
Also ich habe damals den Schritt sehr verständlich gefunden, dass Emil Quaas abgegeben wurde, auch eben in der Hinsicht, dass man eigentlich ja 8 Verteidiger hat, die ja reichen im Grunde. Dass es dann natürlich so blöde Verletzungen werden, hat natürlich keiner damit rechnen können. Ja, und aber auch immer mit dem Hinblick, dass man hat früher schon mit Kasten in der Verteidigung gespielt, man hat den Daubner letztes Jahr oft in der Verteidigung eingesetzt. Also es bestehen schon auch oder bestanden da schon auch Möglichkeiten, dass wenn einer mal ausfällt, dass man den mal für 1, 2, 3 Spiele irgendwie ersetzen kann. Dass dann natürlich gleich 4 Spieler auf einmal ausfallen. Damit hat keiner rechnen können. Ansonsten hätte man sicher auch, da werden wir ja später auch noch drüber reden, gerade im Einsatz den Maß nicht nach Krefeld abgegeben. Also das kam halt blöd.
Bin ich komplett dabei. Man muss es ja auch mal, glaube ich, aus Sicht des Spielers sehen. Und Emil Kwas, ein junger Mann, der will spielen, der will sich entwickeln. Und wenn der dann sieht, ja, hier bin ich 9. Verteidiger, wenn es nicht ganz dumm läuft, dann werde ich hier sehr selten spielen. Und dann haben die dann noch die Akademie im Hintergrund, haben noch einen, oder anderen Stürmer, der auch mal Verteidiger spielen kann. Ich glaube, dass es dann auch aus Sicht des Spielers einfach vernünftig ist, den Verein zu wechseln und zu sagen, ich muss irgendwo hin, wo ich auch Eiszeit bekomme. Und von daher, wie gesagt, hinterher bist du immer schlauer. In der Situation, wo man ihn abgegeben hat, war das so nicht vorauszuahnen. Und ich glaube, auch für beide Parteien tatsächlich die beste Entscheidung.
Vor allem aus Sicht von Emil Kwas. Ich schmeiß schon wieder diesen blöden Terminus hier rein. Qualitätseiszeit. In Ingolstadt kriegt er die Eiszeit. Es ist offensichtlich, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, dass sich in Ingolstadt was bewegt. Da tut sich was. Da hat sich was zusammengebraut, möchte ich mal sagen. Und für ihn natürlich auch wunderbar, großartig umziehen musste er jetzt nicht. Der fährt halt statt ans Oberwiesenfeld zur Saturn Arena. Das ist jetzt von der Anfahrt her natürlich ein Tick weiter, aber das ist nichts, wo man gleich seinen Lebensmittelpunkt komplett verlagern muss.
Ja, für den ist das super gelaufen. Der hat den Absprung quasi zu der Zeit zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ist in einem sehr, sehr aufstrebenden Team gerade. Nicht nur bei den Spielen gegen EHC, sondern auch bei Spielen gegen andere Top-Vereine. Und bekommt da eben auch gut Eiszeit. Von daher, für Emil Kwas ist alles richtig gelaufen.
Ja, und der ist nun mal weg, aber die Frage ist, was macht man jetzt in München? Ne? Wie der Flo schon gesagt hat, die beiden Jungen fallen ja langfristig aus. Redmond und Abelshauser, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob du auf Dauer mit Daubner und Kastner als Verteidiger und Eckel, glaube ich, hat auch noch in der Aufstellung als Verteidiger gespielt, ob du das auf Dauer und bei den echt dicht getakteten Spielen so durchziehen willst und kannst.
Ja, manchmal steht Lobach auch noch als Verteidiger auf dem Spielberichtsbogen. Je nachdem, wer halt da dann eben, ob jetzt Eckel dabei ist oder Lobach oder wie es mit der vierten Reihe sonst so ausschaut, da wechselt man dann schon auch immer durch. Aber im Prinzip ist man auf eigentlich 3 Reihen festgelegt, wobei das halt jetzt auch nur noch 2 Reihen sind.
Effektiv, ja. Bei Conny Abelshausen und Zach Redmond war der letzte Stand der Dinge ja der, 1 bis 2 Wochen werden sie ja noch brauchen. Selbst das ist nicht ganz sicher. Also das heißt im Umkehrschluss auch 3 bis 4 Wochen ist auch noch möglich, dass die beiden ausfallen. Und bis dahin haben wir halt einfach nur Keith Olie, Daryl Boyle, Andrew McWilliam und Yannick Seidenberg als Verteidiger. Wobei man bei Yannick Seidenberg immer noch so ein bisschen einklammern muss. Ja, der spielt seit Ewigkeiten Verteidiger, das macht er auch wunderbar, aber halt auch ein gelernter Stürmer eigentlich.
Ja, und 37.
Und 37. Die Knochen werden nicht stabiler.
Ja, und dann hast du jetzt tatsächlich so eine Situation, wo du diesen schmalen Grat hast. Du musst im Prinzip noch ein bisschen, glaube ich, Tiefe in den Kader bringen und dich da meines Erachtens nochmal verstärken. Auf der anderen Seite musst du immer die Situation berücksichtigen, was machst du mit den Spielern, die du zur Verstärkung holst, wenn alle wieder fit sind.
Richtig, und wir kennen den EHC. Der EHC hat sich selten während der Saison irgendwie mit einer Ausländerlizenz verstärkt. Es sei denn, es war mal eine Torhüterlizenz. Da hat man ja hin und wieder mal einen noch nachgezogen. Aber so wirklich feldspielermäßig kam während der Saison selten einer mal nach.
Wenn dann am ehesten noch in den Playoffs.
Ja, dass man da einen, wie hieß er denn letztes Jahr, der Verteidiger?
Ja.
Genau.
Ja, genau.
Wir können nur reinschmeißen, Keith Olie war zum Beispiel so eine Verpflichtung.
Ja. Ein Beispiel, ja. Oder Jan Sowe war so eine Verpflichtung. Also den einen oder anderen hatten wir da schon.
Ja, ich glaube, dieses Jahr setzt man auch einfach darauf, dass man aus der Akademie einen Jungen holt und den dann gleich mal für die nächsten Jahre mal an das Herrenhockey, möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch an die professionelle DEL heranführt, ans Niveau.
Wir haben ja schon einen gesehen, kurzzeitig. Das war Maximilian Schuber von den Red Bull Hockey Juniors, 18 Jahre alt, polnischer Pass und deutscher Pass. Da gab es jetzt auch schon Fragen aus der Community, warum der denn die letzten Male nicht dabei gewesen sei. Jetzt wäre doch die perfekte Gelegenheit. Ja, man darf aber nicht vergessen, der Junge hat noch eine Schulpflicht auch. Der ist da auch in Salzburg auch eingebunden. Also den mal eben spontan abzuziehen, das ist nicht so einfach. Also, und wir wissen auch, dass die Red Bull Academy genau darauf achtet, dass schulische Leistungen und sportliche Leistungen schön Hand in Hand gehen. Also es ist schnell gefordert, Salzburg ist nicht so weit weg, aber da spielen schon noch ein paar mehr Faktoren mit.
Zusätzlich kommt, glaube ich, auch dazu, dass der sich nicht festspielen darf, weil er sonst in Salzburg nicht mehr spielen darf. War das nicht auch noch so eine Sache?
Ich glaube, ja.
Ja, und also erstens finde ich den Weg zu sagen, ey, du musst auch auf deine schulischen Leistungen und so weiter achten, finde ich komplett richtig. Und ja, man muss ja auch sagen, ich glaube, dass der Pool da noch ein bisschen größer ist als der eine. Auch wenn man jetzt ja, also aus meiner Sicht überraschend einen abgegeben hat in Richtung Krefeld.
Kommen wir gleich dazu, werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick. Ich habe mir mal den Kader der Red Bull Hockey Juniors aufgemacht. Da haben wir in der Verteidigung noch neben Maximilian Schuber noch drei weitere Deutsche. Das sind Maximilian Männer, Dustin Reich und Daniel Schweiger. Die sind allesamt 18 bzw. 19 Jahre alt. Also da ist noch ein bisschen was da. Und aus den unteren Jahrgängen, da können wir davon ausgehen, dass da auch noch ein bisschen was nachkommt. Der Vollständigkeit halber, bei den Stürmern ist ja auch noch ein bisschen interessantes Nachwuchsmaterial da. Unter anderem Josef Eham, den haben wir ja auch schon in den Testspielen mal gesehen. War auch gar nicht so verkehrt. Also auch das hat Spaß gemacht, dem Jungen zuzugucken.
Ja, es kommt auf jeden Fall was nach. Und das ist ja schon mal positiv.
Und da gibt es ja auch noch einen ganz interessanten Torhüter mit Florian Bugel.
Durchaus, ja. Mhm. Wobei die Torhüterposition, ja, jetzt ist Danny wieder fit. Und ich glaube, wir haben es ja auch schon mal angesprochen. Ja, auch im zweiten Spiel muss ich sagen, Danny aus dem Birken hat es schon sehr souverän und ruhig und so da hinten alles geregelt. Also der Verein mag das anders sehen. Für mich ist Danny aus dem Birken im Moment und nach den jetzigen Eindrücken klar die Nummer eins.
Zu Danny aus den Birken hätte ich auch noch was gesagt, aber nachdem der Name jetzt gleich gefallen ist, schmeißen wir das mal kurz rein. Ich fand das Interview bei Magenta Sport nach dem Spiel gegen Ingolstadt sehr, sehr interessant. Denn ich finde, da hat Danny aus den Birken sehr, sehr tief blicken lassen. Und ich glaube, so zwischen den Zeilen war rauszuhören, da stand die Karriere auf der Kippe.
Ja. Also ich persönlich habe nicht mehr mit einem Comeback gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Alter von 36 Jahren als als Torhüter mit einer Knieverletzung im
35.
Anderen, wie viel?
35.
Mit einer Knieverletzung in beiden Knien jetzt dann mittlerweile und Hüfte und Rücken und keine Ahnung was, habe ich jetzt nicht gedacht, dass auch dann so schnell, dass er wieder zurückkommt.
Ja, und ich hatte auch so ein bisschen Sorge. Ich meine, der hat ja lange kein Spiel mehr gemacht, ne? Wie gut ist er schon wieder in Form? Und in beiden Spielen gar kein Vorwurf an Danny aus den Birken wegen Gegentoren, sondern eher im Gegenteil, wirklich prima gehalten. Und ja, als wäre er nicht weg gewesen.
Wir wissen alle, dass Danny aus den Birken jetzt nicht der große Redner ist in Interviews, aber da war eine Demut in diesem Interview, auch als er gesagt hat, er ist so dankbar für jeden, der da mitgeholfen hat, ihm jetzt auch diese 500er DL-Spielmarke zu ermöglichen, dass er das geschafft hat. Man hat ja rausgehört, dass er auch selber nicht unbedingt hundertprozentig die ganze Zeit noch dran geglaubt hat, das zu erreichen. Ich fand das beeindruckend. Also ich fand dieses Interview tatsächlich in einer bestimmten Form berührend.
Ja. Umso mehr schade, dass man jetzt nicht in die Halle kann und den richtig feiern, denn das hätte er sich verdient.
Ja. Mhm. Ja, das zum Thema Danny aus den Birken kurz eingeschoben. Egel, du hast es angesprochen, es gibt einen Verteidiger, der bis vor kurzem noch bei den Red Bull Hockey Juniors unter Vertrag stand. Dessen Name ist Philipp Maas und der ist ins Tollhaus der Liga gewechselt. Zum neuen Rekordhalter der DEL, zu den Krefeld Pinguinen. An dieser Stelle, schade, liebe Krefelder, der Rekord ist vorbei. Ihr habt ihn nicht ausbauen können.
Ja, also ich schaue die übrigens gerade nebenbei, die liegen aktuell gerade 0-2 daheim gegen Köln hinten, nach 10 Minuten. Also sie fallen gerade wieder ein bisschen in das Fahrwasser vor ihrem Auftaktsieg oder ihrem ersten Sieg jetzt gegen Iserlohn. Mich hat schon jemand angeschrieben und hat gesagt, Egelmeier, du bist schuld dran, weil du hast gesagt, Krefeld gewinnt das Spiel, bevor der ERC Münchner Powerplay-Tor schießt. du hast die Krefelder angestachelt.
Wir haben schon mal gesagt, das ist der Packmas-Impact.
Ja, also mich freut es für Krefeld, dass sie ein Spiel gewonnen haben. Andersrum wäre es mir mit dem Powerplay-Tor aber trotzdem lieber gewesen.
Also das war eine Serie von 9 Niederlagen in Folge zum Auftakt. Das Ganze ohne einen einzigen Punktgewinn. Das hat Krefeld am Freitag stoppen können durch einen 6:3 Erfolg in Iserlohn. Und den Mann, den wir schon angesprochen haben, Philipp Maas, gleich mal mit 2 Vorlagen. Da gab es dann nochmal richtig Wirbel, denn es gab Gerüchte, dass Philipp Maas noch gar nicht lizenziert war und hätte gar nicht spielen dürfen. Hat sich am Samstag dann Gott sei Dank, also aus Krefelder Sicht Gott sei Dank, als Ente erwiesen. Also die Lizenz war da, er durfte spielen. Aber diese Personalie, da ist ja in der EHC-Fangemeinde ja auch ein bisschen diskutiert worden. Momentan Verteidiger-Debakel beim EHC Red Bull München. Und dann ist da ein Philipp Maas und der fährt quasi an München vorbei zu den Pinguinen.
Ja, aber man muss schon auch sagen, dass solche Verträge ja jetzt nicht von heute auf morgen gemacht werden und so spontan unterschrieben werden, sondern da war die Unterschrift wahrscheinlich schon ein bisschen länger trocken. Und selbe Sache wie bei Emil Quaas auch. Für ihn selber ist das wahrscheinlich die beste Sache.
Ja, also ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Ich glaube, es sieht vom Timing natürlich ein bisschen blöd aus, weil du einen jungen Nachwuchsverteidiger quasi abgibst zu dem Zeitpunkt, wo die Verteidiger ausgehen. Aber das war sicher keine Entscheidung, die jetzt spontan getroffen wurde, sondern das war bestimmt schon länger vorbereitet. Und den Krefeldern hilft er. Und in Krefeld hat er halt auch den Vorteil, selbst wenn alle fit sind, spielt er. Das Thema hatten wir bei Emil Quaas ja auch schon. Wenn bei uns alle fit sind, hätte er da vielleicht wieder nicht gespielt. Und von daher aus Spielersicht einfach der richtige Schritt.
Man muss vielleicht an der Stelle auch sagen, Philipp Maas hat ja einmal schon das Trikot des EHC Red Bull München getragen. Und das war letzte Saison in der Champions Hockey League im Auswärtsspiel bei Funnier Start, wenn ich mich da richtig erinnere. Danach kam er aber auch nicht mehr zum Zuge. Und nach der Saison kam relativ schnell die Pressemitteilung, der spielt weiter bei den Red Bull Juniors. Also das war jetzt keiner, dem man aktiv gesagt hat, komm, du bleibst jetzt gleich mal bei uns. Lässt ja auch ein bisschen blicken. Also entweder, ich möchte nicht sagen, er war nicht gut genug, sondern vielleicht noch nicht gut genug. Und für Krefeld war er aber jetzt eine wunderbare Option.
Am Ende des Tages wirst du sowieso nicht alle Talente, die du in der Akademie ausbildest, die einen deutschen Pass haben, dann in München auf dem Eis sehen.
Ja, das war ja auch nie das Ziel der Akademie. Man wollte in der Akademie vor allem deutsche und österreichische Spieler für die NHL fit machen, dass man da drüben auch einen guten Impact hat und gut im Gespräch ist. Und mittlerweile schaut es ja nicht schlecht aus. Und da kommt ja noch einiges nach, vor allem wenn man jetzt eben die U20-WM sich angeschaut hat. Allein eben Peterka und der Google, der wird meiner Meinung nach auch den Weg in die NHL schaffen, wenn er sich reinhängt. Weil was der bei der U20-WM so gehalten hat im Tor, da war schon stark.
Absolut. Also halten wir fest, aus unserer Sicht wäre ein weiterer Verteidiger momentan nicht verkehrt für den EHC Red Bull München.
Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die beiden Jungen, da kannst du für die Saison einen Haken hintermachen. Redmond und Abelshauser sind da meines Erachtens die beiden entscheidenden Faktoren. Wenn die relativ zeitnah fit wieder reinkommen, dann kannst du das vielleicht auch sparen, weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, defensiv hat es gegen Ingolstadt ja gar nicht so schlecht ausgeschaut.
Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt und auf den kommen wir auch gleich noch. Nur weil hinten die Spieler ausgehen, hat das noch lange nicht schlecht ausgesehen.
Eben.
Aber bevor wir darauf kommen, mit dem kleinen Rückblick auf Ingolstadt und den Ausblick auf das nächste Spiel, was ja das Topspiel der Gruppe Süd ist gegen Mannheim. Wir haben noch einen Spieler, den wir in dieser Saison, zumindest was Pflichtspiele angeht, genau einmal gesehen haben und in der letzten Saison ehrlicherweise auch nicht extrem oft. Das ist Derek Roy. Und dem einen oder anderen ist das schon aufgefallen. Der gute Herr Roy hat anscheinend noch gar keine Lizenz für die DEL. Aber das lässt sich relativ einfach erklären.
Ja, er ist verletzt.
Kommt nicht zum Einsatz, wird erst lizenziert, wenn man weiß, dass man das überhaupt mitspielt.
Richtig, sonst wäre, wenn es ganz doof läuft, eine Lizenz vergeben.
Eben. Persönliche Meinung, ohne überhaupt wirklich im Ansatz einen Einblick zu haben, wie es bei dem mit dem Gesundheitszustand ausschaut. Ich bin da nicht allzu optimistisch.
Vor allem die Verletzung, die er im letzten Jahr hatte, die Schulterverletzung, die hat er als schwerste Verletzung seiner Karriere bezeichnet gehabt.
Ja, also ich sehe ihn auch eigentlich, ja, ich glaube, wir sehen ihn nicht.
Wäre sehr schade.
Weil wäre sehr schade, ja.
Das Potenzial hat er, weil er hat es ja regelmäßig aufblitzen lassen, aber er hat es halt seit seiner Ankunft am Oberwiesenfeld bisher auf genau 15 Pflichtspiele gebracht, also 10 in der DEL, einer im Magenta Sport Cup, das war gegen Berlin, und viermal in der Champions Hockey League, 15 Pflichtspiele, ein Tor und 9 Vorlagen. Also von der Punktesammlerei gar nicht mal so schlecht, aber ja.
Also ich glaube ja, dass die Rolle, die man ihm zugedacht hat im Team, die hat halt jetzt der Kalle Kossila übernommen. Der liefert auch zuverlässig Punkte, ist bisher, seit er da ist, in jedem Spiel, glaube ich, dabei gewesen auch. Und glaube ich, hat halt jetzt so diese Rolle übernommen. Die Frage ist tatsächlich, im Sturm sehe ich gerade im Moment nicht das allzu große Problem. Und wir können den Ausfall von Derek Roy, glaube ich, was die Offensivleistung des ERC anbelangt, können wir verkraften. Robin, man hört dich nicht.
Der Robin hat sich aus Versehen auf stumm geschaltet.
Nee.
Ja, da ist er wieder.
Ah ja, ja, da war Kabel. Also die theoretische, was hast du gesagt, Offensivpower, ja, ist auf jeden Fall da. Man bringt halt leider nur nicht aufs Eis, wie man jetzt.
Oder nicht immer, sagen wir mal so.
Hm? Nicht immer, ja, okay.
Also man bringt sie im Powerplay nicht aufs Eis.
Gewonnen, weil du zu wenig offensiv geleistet hättest.
Nein, also man muss sagen, das, was an Offensivqualitäten da ist, das sucht in der Liga seinesgleichen. Das Problem ist, gegen Ingolstadt war es das erste Mal, dass diese Offensivmaschinerie nicht so gefruchtet hat, wie man es hätte erwarten können. Und halt die Special Teams, aber die Baustelle müssen wir nicht gleich nochmal aufmachen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal gemacht. Fakt ist, grundsätzlich sind die Sturmreihen des ERC Red Bull München top besetzt und die Netzen ja auch. Und die Niederlage gegen Ingolstadt, um mal einen ganzen kurzen Blick nach zurück zu machen, die war ja auch nur, wenn man es blöd ausdrückt, der verschlafenen Anfangsphase im Schlussdrittel geschuldet.
Ja, vorne hast du dann das eine oder andere Mal ein bisschen Pech gehabt, aber das passiert immer mal wieder, gerade in dieser Sportart, dass Zentimeterentscheidungen sind über Tor oder Nicht-Tor.
Ja, und einen starken Goalie bei Ingolstadt.
Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, du hast dieses Spiel auch deswegen verloren, weil Ingolstadt auch ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja.
Und ich habe mir hier vorhin Mannheim-Ingolstadt hier angeguckt.
Ja, ist ja kurz, parallel zum Aufnahmestart ist das Spiel beendet gewesen. Können wir gleich dazu sagen. Es ist Sonntagabend, jetzt ist es 19.55 Uhr.
Ja, Mannheim hat nach Overtime 2-1 gewonnen. Also auch die Adler haben in 60 Minuten nur ein Tor gegen Ingolstadt geschossen. Das spricht schon für das, was der ERC Ingolstadt da auch spielt.
Man muss auch dazu sagen, Ingolstadt hat über weite Strecken dieses Spiels geführt, bis in die Schlussphase hinein. Ja.
Und ich glaube, die muss doch auf dem Schirm haben. Und ja, die erste Niederlage, die wir gegen Ingolstadt hatten, die hat wehgetan, weil die war einfach selbst verbockt und komplett, das ganze Spiel war einfach komplett unnötig. Die jetzt, diese 2-1-Niederlage, ja gut, also da sind es, wie sagt man immer so schön, die Nuancen, die das Spiel in die eine oder andere Richtung entscheiden. Und ist jetzt nicht so, dass der ERC gerade in Anbetracht der Personalsituation da ein schlechtes Spiel gemacht hätte.
Nein, also wir haben ja das Spiel gemeinsam verfolgt und Robin, du hast es auch in der Halle gesehen. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass die Defensive dafür, dass sie halt wirklich arg gebeutelt ist und mit gelernten Stürmern verstärkt wurde, das sah schon in Ordnung aus. Also teilweise mehr als in Ordnung.
Teilweise waren auch die gelernten Stürmer in der Abwehr besser als die gelernten Abwehrspieler. Also ein Daubner und ein Kastner haben da unglaublich gut gespielt in der Verteidigung. Aber es hat halt dann doch nicht sollen sein.
Aber solche Spiele gibt es halt auch in der Saison. Muss man halt auch ehrlicherweise mal sagen.
Eben. Wäre ja auch langweilig, wenn man wie so ein roter Fußballverein da einfach durch die Liga tanzen würde.
Genau, so ist es. Egel, du hast vorhin mal gesagt, als wir uns davor unterhalten haben oder beziehungsweise auch nach dem Ingolstadt-Spiel direkt, es lässt dich so ein bisschen ratlos zurück. Hat dieses Mannheim-Ingolstadt-Spiel von gerade eben dir einen gewissen Rat zurückgegeben?
Teils, teils. Also zum einen hat es mich ein bisschen beruhigt, dass auch Mannheim sich ein bisschen eben schwer tut gegen Ingolstadt. Und ohne Emotionen, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, und bei den beiden ist es mir einfach wurscht, muss man sagen, Ingolstadt spielt defensiv einfach extrem gut. Und deswegen haben wir dort halt auch nicht so viele Tore erzielen können. Auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen ratlos gemacht, weil ich so nach dem Spiel für mich den Eindruck hatte, dass wir nur eins von beiden richtig gut können. Entweder wir spielen ein Spiel offensiv super und haben hinten komplett Lücken, oder wir stehen defensiv relativ gut und tun uns dann unglaublich schwer, Tore zu erzielen.
Das ist eine ziemlich doofe Kombination.
Ja, also mir hat da halt direkt nach dem Spiel hat mir so ein bisschen der Rat gefehlt, aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das Problem zu lösen. Mit welchem Plan gehst du jetzt so in die nächsten Spiele einfach? Safety first oder Offensivfeuerwerk oder versuchst halt echt die optimale Kombination aus beiden zu finden? Und für mein Dafürhalten, und ich will da echt nicht drauf rumhalten auf dem Thema, aber wenn du versuchst, die optimale Kombination aus Angriff und Abwehr zu finden, dann müssen deine Special Teams auch funktionieren.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was das nächste Spiel ist. Das nächste Spiel ist am Mittwoch gegen Mannheim.
Ja, wobei ich finde, dass die Adler jetzt heute nicht überragend gespielt haben. Die haben jetzt auch gegen Straubing verloren, die haben wir davor weggeschossen. Ist jetzt nicht so, dass wir so weit weg wären von Mannheim und Mannheim so eine Übermannschaft hätte.
Vielleicht werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle der DEL-Gruppe Süd. Da führt Mannheim die Tabelle an mit 23 Punkten aus 11 Spielen, macht einen Punkteschnitt von 2,091, weil danach müssen wir ja gehen. Und auf Platz 2 der EHC Red Bull München mit 10 Spielen, 18 Punkten, macht einen Punkteschnitt von 1,8, also ein Spiel weniger. Das ist jetzt keine Monsterlücke, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und das Spiel in Mannheim war ja sehr interessant, also das erste Aufeinandertreffen zwischen Adler und EHC.
Ja, und gewinnst du das Spiel, dann bist du im Prinzip ja wieder gleich auf.
Wenn wir gerade dabei sind, die Tabelle ist nämlich insoweit auch interessant, weil auf Platz 3 und 4 liegen Ingolstadt und Schwenningen mit jeweils 17 Punkten aus 10 Spielen, also mit 1,7 Punkten. Also ja, nicht uninteressant.
Ich glaube auch nicht, dass irgendein Team jetzt über die komplette Saison gesehen da wahnsinnig davon eilen wird. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Also es ist ein sehr dicht getakteter Spielplan. Die anderen haben teilweise noch weniger Verletzungsprobleme, aber auch da werden die Verletzungssorgen irgendwann kommen. Ja, abgerechnet wird am Ende, gell? Sagt man immer so schön. Von daher, der Blick auf die Tabelle macht mich so gar nicht nervös.
Ja, und es ist die Vorrunde. Also das Einzige, wofür die Tabelle dieses Jahr wirklich gut ist, ist die Qualifikation für die Champions Hockey League. Ja. Ansonsten, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der EHC unter die vier besten Teams in der Gruppe Süd kommt. Von daher spielt die Tabelle nur eine hintere Rolle.
Es kommt darauf an, sich für die Playoffs zu qualifizieren und im besten Falle direkt auch in Richtung Champions Hockey League. Ja. Offiziell festgelegt ist jetzt der Spielplan für die Nord- und Südgruppe, diese Verzahnungsrunde, also diese Einfachrunde gegen die Teams aus dem Norden, beziehungsweise für die Nordteams gegen den Süden, ist ja noch nicht festgelegt, weil man sich immer noch diese kleine Hintertür offen halten wollen würde. Das heißt aber auch, dass wir Stand heute, also Sonntagabend vor dem Spiel gegen Mannheim, hat der EHC Red Bull München schon 42% der Südspiele absolviert. Das ist vielen gar nicht bewusst.
Das ist aber doch genau der Knackpunkt, wenn du jetzt sagst, dir fallen deine Verteidiger, Abelshauser und Redmond, vielleicht zwei, vielleicht aber auch drei oder vier Wochen aus. Ja Mensch, dann ist die Hauptrunde schon in der heißen Endphase. Also bist du auf jeden Fall schon in der zweiten Hauptrundenhälfte und da musst du dich dann langsam mal einsortieren. Es ist halt nicht so viel Zeit dieses Jahr und ja, schauen wir mal. Ich höre immer wieder, es ist überhaupt nicht sicher, ob dieses Nord-Süd-Ding überhaupt stattfindet. Also es ist geplant, aber es ist wohl noch nicht in trockenen Tüchern. Warum auch nicht, kann ich auch nicht sagen, aber ich habe es jetzt schon an mehreren Stellen gelesen, dieses Gerücht.
Ja, es geht ja darum zu sagen, dass du hinten raus ein bisschen Puffer hast. dass, wenn es wirklich jetzt Corona-Fälle geben sollte, dass ein Team mal in die Quarantäne muss und eben dann mal ausfällt für 2-3 Spiele, dass du genügend Zeit hast, die hinten raus nachzuholen, wenn das halt auch mehr Vereine dann betrifft, dass dann eben, dass du dann sagst, na okay, dann lassen wir die Verzahnungsrunde weg und lassen nur die gruppeninternen Spiele zählen als Playoff-Quali. Das ist einfach eine Puffergeschichte. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich festgelegt, wenn du sagst, na okay, jetzt wird nicht mehr so viel passieren, wir können die Verzahnungsrunde trotzdem spielen.
Also ich hoffe sehr darauf, bin ich ehrlich.
Ja, langsam wird es ein bisschen blöd. Also es sind ja attraktive Mannschaften in der Südgruppe, aber es wäre auch ganz schön, mal wieder ein Spiel gegen Berlin, Köln, Bremerhaven zu sehen.
Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin vor der Saison, habe ich gesagt, dieses Nord-Süd-Ding finde ich super. Und es ist garantiert auch der beste Weg in dieser, ich sag mal, außergewöhnlichen Saison, eine Saison aufs Eis zu bringen. Jetzt, wo das eine Zeit lang läuft, ja, mir gehen schon die Spiele gegen die Nordteams irgendwie ab. Oder mir ist es zu geballt gegen die Südteams, sagen wir mal so. Also für mich kommt dieses zweite Spiel jetzt gegen Ingolstadt innerhalb von so kurzer Zeit, war für mich auch schon wieder Ingolstadt. Derby, ja, hast irgendwie auch jede Woche. Ich finde, das macht es emotional echt schwierig, weil du spielst sonst auch mindestens 4-mal gegen jede Mannschaft in jeder Saison, schon klar. Aber durch dieses dicht getaktete Hintereinander und immer nur die direkten Nachbarn als Gegner, geht für mich trotzdem so ein bisschen Reiz verloren.
Also Egel, bei dir ist emotional gerade so eine kleine Ernüchterung eingetreten.
Ja. Ich weiß nicht, Robin, du bist ja oft in der Halle. Erlebst du das denn in der Halle anders? Also
ich habe schon zum ersten Saisonspiel gegen Augsburg gesagt, ein Derby wird ein Derby durch die Fans. Und das Spiel gegen Augsburg, das war wirklich so ein, scheiße, ey, da ist ja null Stimmung. Auf dem Eis war es jetzt auch, bis auf diese dumme Äußerung vom Herrn Hase aus der Westvorstadt, der da gemeint hat, der müsste den großen Macker da spielen und gegen München rumhetzen, war da null an Derby-Stimmung zu fühlen. Und das ist natürlich, ja, also die Derbys leben durch die Fans. Die Fans sind momentan nicht da. Wir versuchen, die Stimmung so gut wie möglich irgendwie rüberzubringen. Aber ja, 4-mal gegen Augsburg in kurzer Zeit oder 2-mal daheim gegen Augsburg in kurzer Zeit. Dann kommt gleich Ingolstadt, dann kommt gleich dazwischen noch Straubingen. Das ist schon sehr, sehr fordernd, dass man da irgendwie die Spannung hochhält und das ständig als, oh, das nächste Derby läuft, verkauft. Für mich ist diese Einteilung in Nord und Süd schon auch toll. Wäre schön, wenn man da noch auch für eine reguläre Saison das so machen könnte, dass man 2-mal gegen ein Südteam spielt und 1-mal gegen ein Nordteam, weil, sei mal ehrlich, 4-mal oder 2-mal gegen Iserlohn, 2-mal gegen Krefeld und 2-mal gegen Wolfsburg und Bremerhaven, muss man jetzt als Münchner nicht unbedingt haben. Und das sieht man auch an den Zuschauerzahlen.
Ja, man müsste das auflockernder machen. Also sollte man planen, dass man in Nord und Süd irgendwie perspektivisch weiterspielt, dann darfst du auf keinen Fall aus meiner Sicht diese 4 Spiele gegen jedes Südteam zuerst machen und dann geballt gegen die Nordgruppe, sondern du musst es tatsächlich ein bisschen auflockern, weil tatsächlich es geht, finde ich, viel an Reiz einfach im Moment. Ja, ein bisschen fällt es hinten runter. Da kann aber jetzt keiner was dafür. Also es ist überhaupt kein Vorwurf in irgendeine Richtung. Da kann wirklich keiner was dafür, sondern man hat versucht, aus der Situation das Beste zu machen und das versuchen wir ja auch alle. Und das kann bei mir emotional gegen Mannheim jetzt schon wieder ganz anders ausschauen. Aber es ist, wie der Robin schon sagt, ich finde es schwierig, die Spannung oben zu halten, weil Eishockey nur im Fernsehen ist halt nur der halbe Spaß.
Ja, mir ist heute aufgefallen tatsächlich, also heute 24. Januar, heute genau vor einem Jahr war ich das letzte Mal in der Olympia-Eishalle für ein Spiel des EHC Red Bull München. Es war auch der letzte Besuch in einem Stadion meinerseits tatsächlich. Also ich habe ein sehr trauriges einjähriges Jubiläum heute. Ihr seid heute quasi auch meine Selbsthilfegruppe.
Immer gern, Flo, immer gern.
Nee, also irgendwie ist die Zeit schon auch irgendwo schnell vergangen, so ein bisschen rückblickend für mich, aber irgendwie ist es auch total surreal. Und ich bin insoweit bei euch, dass man, also ich habe mich jetzt für mich so ein bisschen damit abgefunden, ja, ich sehe die Spiele am Fernseher. Ja, ich wäre gerne in der Halle, aber ist halt so. Also es hat sich schon so eine gewisse, ja, naja, Gleichgültigkeit ist falsch, aber man nimmt es hin. Man nimmt es hin, weil man kann es eh nicht ändern. Aber die Emotionalität, sie leidet wirklich. Und ich mache mir langsam so ein bisschen Gedanken, wie schnell kann die zurückkommen, wenn denn Zuschauer wieder zugelassen werden? Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich glaube, und das hat man in dieser kurzen Phase im September, Oktober gesehen, als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga wieder prozentual ein paar Zuschauer zugelassen wurden, die 10%, 15% an Tickets, die zur Verfügung gestellt wurden, die wurden teilweise nicht mal komplett verkauft. Und ja, ich habe die Befürchtung, dass das, wenn das denn in einem halben Jahr, ja, wenn du das langsam wieder steigern kannst, es ist ja nicht so, dass du ab Punkt X sagst, okay, und jetzt machen wir wieder die Halle voll. Das wird langsam sich steigern. Wie groß wird die Delle wirklich sein? Und wie viel Emotionen, die man von früher kannte, sind denn dann auch wieder da?
Wobei man schon auch einen Unterschied machen muss zwischen einem Fußball- und einem Eishockey-Fan, glaube ich. Also ich möchte Fußballfans nicht zu nahe treten. Ich war auch lang genug ziemlich großer Fußballfan. Aber es ist doch nochmal eine andere Gemeinschaft und eine andere Einstellung zum Sport beim Eishockey als beim Fußballfan, weil man eben in den Medien nicht, wenn man jetzt kein Magenta hat, nicht so voll
geschwafelt. Das geschwafelt. Wort ist schwafeln.
Nicht so voll geschwafelt wird und jeder Schnürsenkelriss eines Spielers in den Medien breitgetragen und breitgeschlagen wird, wie jetzt beim Fußball.
Das stimmt. Wir werden nicht so schnell und so leicht übersättigt. Beim Fußball bist du, glaube ich, da in einer anderen Position einfach.
Wobei ich aber auch glaube, dass es dann da ligenmäßigen großen Unterschied macht. Also, dass in der ersten Liga zugeballert wirst, ist klar. Zweite Liga mit bei gewissen Vereinen, sage ich mal wieder HSV oder so, auch. Ja. Ab der dritten Liga ist es auch wieder eine andere Geschichte. Also ich glaube, du kannst jetzt auch eine, um es jetzt hier auf mal Münchner Bereiche runterzubrechen, du kannst das beim FC Bayern nicht mit 1860 oder mit Unterhaching oder auch Türkgücü München von mir aus vergleichen. Das ist eine andere Kategorie. Aber ja, der Punkt Eishockey-Fan oder Eishockey in den Medien ist ja ein eigenes Thema, was man mal aufmachen könnte.
Ich glaube auch, dass wir im Eishockey den Vorteil haben, dass es ein, finde ich, größeres Wir-Gefühl gibt. Einfach deswegen, weil du, wenn du in der Halle bist, du einfach auch näher an der Mannschaft bist, als es jetzt, glaube ich, der durchschnittliche Fußballfan ist. Weil du kannst immer nach oder vor dem Spiel mit dem Spieler ratschen. Du kannst immer mal denen beim Warm-up zuschauen und winken und Autogramme schreiben. Und ich glaube, dass die Verbundenheit deswegen schon relativ groß ist. Und Eishockey hat eine so überschaubare Menge an, ich nenne es in Anführungszeichen Hardcore-Fans, dass du einfach auch dadurch, dass Gäste, wenn Gästefans wieder da sind und du wieder selber auswärts fährst, dann fährst du dahin und dann triffst du bekannte Gesichter und bekannte Leute. Und ich glaube, da gibt es schon einen großen Nachholbedarf, einfach die ganzen Leute wieder zu treffen, die Mannschaft wieder zu sehen. Und das könnte ein großer Vorteil eigentlich für Eishockey sein, dass die Leute sagen, ja, endlich wieder vor Ort zu sein.
Ja, aber ich glaube, dass mit den beim Warm-up zuschauen oder beim Aufwärmen draußen vor der Halle zuschauen und so, da sind wir jetzt in München gerade noch in einer sehr schönen, heilen Welt. Jetzt wart mal noch ein paar Jahre, zwei, oder? Bis dann der SAP-Garden steht und wo sich dann die Spieler vor dem Spiel aufhalten werden und wie sie reinkommen und wie sie, wie da die Connection zu den Fans sein wird, ob das immer noch locker sein wird oder ob das dann vom Verein quasi kontrolliert wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann mit der Fankultur in zwei Jahren bei uns auch ist, so wie es jetzt schon zum Beispiel bei Teams mit einer Multifunktionsarena jetzt schon ist.
Eine wunderbare Überleitung. Dann kommen wir nämlich zum letzten Themenkomplex. Das ist der neue SAP-Garden. Ich glaube, grundsätzlich freuen wir uns alle drauf. Das ist ein aufregendes Projekt. Und Egel, du hast heute eine Runde gedreht im Münchner Olympiapark und du hast Beobachtungen gemacht. Und lass uns teilhaben an deinen Beobachtungen an der Olympiaparkharfe.
Ja, natürlich gibt's was zu sehen. Also ich war tatsächlich im Olympiapark spazieren, jetzt nicht speziell übrigens wegen der Baustelle, möchte ich anmerken, sondern weil ich einfach mal ein bisschen raus wollte, frische Luft und irgendwie was anderes sehen. Und ich habe ja den Westpark bekanntermaßen vor der Haustür, aber irgendwann kannst du auch jedem Stein und jeder Pflanze persönlich Hallo sagen. Und von daher.
Was du ja auch gerne tust.
Ja, tue ich auch gerne. Das gebe ich auch zu. Also
Jeder der Pflanzenflüsterer.
Ja, und Baumkuschler, bitte, möchte ich betonen. Es gibt da drüben auch den Münchner Lachverein, aber das ist, das muss man selbst
das gesehen immer, haben. Das sind wir.
Das würde jetzt zu weit führen, das auch noch zu erklären. Wer Interesse hat, möge einfach mal in den Westpark gehen und den Jungs und Mädels dabei zuschauen. Aber ich war dann heute im Olympiapark und bin auch an der Baustelle vorbeigekommen. Ja, man erkennt eine Form, man weiß, wie, so soll die Eishalle dort mal stehen, so soll das dann aussehen. Die machen echt gute Fortschritte. Da wird munter weiter gebaut und das ist ja das positive Zeichen. Was ich mir tatsächlich da wünschen würde, wäre mehr, wie hat man früher gesagt, mehr Lametta. Mehr
Berichterstattung. Früher war mehr Lametta.
Ja, mehr Berichterstattung darüber, mehr Informationen, eine Webcam, was weiß ich. Mensch, ihr baut euch da ein neues Zuhause hin und es läuft so komplett unter dem Radar. Da würde ich mir doch wünschen, dass man jetzt anfängt, schon Emotionen dafür zu wecken.
Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, an welcher Stelle das da hackt oder warum es da wirklich überhaupt nichts gibt. Heute war mal wieder ein Zeitungsartikel über den SAP-Garden bei www.münchen.de. Und da ist die Überschrift SAP-Garden, wann hier die ersten Körbe geworfen werden. Also mal ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Red Bull baut da eine Eishalle mit Eisflächen daneben für die Jugend und für die ganzen Hobbymannschaften. Und Bayern kommt als Mieter zum Basketball da rein und dann titelt die offizielle Seite von der Stadt München, wann werden die ersten Körbe geworfen? Also das ist für mich so ein krasses Gegenbeispiel zur Merchandising und zur Public Relations, die Red Bull sonst immer aufbietet, dass man sich echt fragen muss, was denken die sich dabei?
Es ist ja so, dass Red Bull faktenbasiert arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ja bekannt, dass bei Red Bull Wasserstandsmeldungen, das ist nicht das, was der große Konzern oder jetzt in dem Fall auch das Tochterunternehmen der Eishockey GmbH in München macht. Das ist ja bekannt. Wir wissen alle, oder das ist das, was wir erfahren haben, dass im Hintergrund gearbeitet wird an Webcam, an Website. Grundsteinlegung war meines Wissens ja mal für den Dezember geplant, aber da kam ja dann nochmal die Lockdown-Verschärfung dazu. Da wird es nichts anderes geben als abwarten.
Aber mit Fakten schaffst du keine Emotionen für das neue Zuhause. Und es soll unser aller neues Zuhause werden. Christian Winkler hat vor dem Spiel gesagt, er vermisst die Fans, er vermisst die Emotionen in der Halle. Ja, das geht uns auch so. Ich glaube, da sprechen wir für alle Fans. Das geht uns allen so. Wir vermissen diese Emotionen auch total. Aber gerade jetzt wäre halt dann auch Zeit, Emotionen für die Zukunft schon mal zu wecken. Und ich finde, man verpasst da eine Riesenchance und eine riesengute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht da mal dazu übergeht und zu sagen, so, und das wird euer neues Zuhause. Und wir wissen alle, Red Bull kann so schöne Videos drehen, so schöne Trailer drehen. Da könnte man sicher irgendwas mit Animationen und Stimmung und Musik und könnte man jetzt schon machen. Also wenn ich einen Wunsch äußern darf in Richtung Verein, dann macht doch da mal was. Ganz großes Vorbild, was diese Art von Fankommunikation und Zusammenarbeit mit den Fans anbelangt, ist für mich in der Liga die Düsseldorfer AG.
Ein Highlight schon wieder geschaffen. Wir haben ja das Buch der DEG öfter beworben, weil wir es mega witzig und coole Aktionen fanden. Mag jemand mal kurz zusammenfassen, was uns an diesem Wochenende schon wieder amüsiert hat?
Ja, also die DEG hat ja dieses Wochenende sogar zwei Highlights meines Erachtens geschaffen. Zum einen hat man sich zu Herbert Wasiljew, der Co-Kommentator bei Magenta Sport beim großen Derby Köln gegen Düsseldorf war, hat man sich geäußert mal zu der Art und Weise, wie so manchmal auf Magenta Sport über Spiele berichtet wird. Und zwar hat man das getan, indem man mit einem Augenzwinkern in Richtung Ex-Krefelder Wasiljew geschrieben hat, von wegen, es ist ja schön, wenn du unser Spiel kritisierst, aber ist in Krefeld nicht gerade jobfrei geworden, wäre das nichts für dich.
Und sie haben sich entschuldigt dafür, dass sie nur 5 Tore geschossen haben.
Ja, ja, weil er wohl kritisiert hat, dass man in der einen oder anderen Situation offensiv nicht DEG-like gespielt hat.
Und nicht DEL-tauglich.
Ja, und ich meine ganz ehrlich, die gewinnen 5-1 in Köln. Was sollen sie, also, aber Ei drüber. Und auf der anderen Seite haben sie dann heute auch einen, oder war es gestern, einen Fanartikel Drive-In Aktion gehabt, wo sie mit einer Pizzaschaufel Autogrammpakete und so in die vorbeifahrenden Autos gehalten haben, die man dort abholen konnte. Und das sind halt so kleine, nette Ideen, die zwischen Verein und Fans weiter die Bindung halten und die Emotionen schaffen. Und mei, man muss nichts 1:1 kopieren, aber ich finde schon, dass man sich mal irgendwas in der Richtung einfallen lassen sollte.
Ja, also es ist auch in meinen Augen dieses ja, ihr fehlt uns und wir hätten euch schon gerne hier und so. Aber dann tut man in meinen Augen auch viel zu wenig dafür, dass man da so ein bisschen eben Bindung über diese lange Zeit, und das ist ja jetzt schon quasi seit Ende März letzten Jahres so, dass man eben keinen Kontakt mehr zwischen Fans und Verein irgendwie herstellen konnte, also fast ein Jahr, dass man da einfach das gerade voll verschläft. Ich fahre auch, wenn ich zu den Spielen vom EHC fahre, fahre ich über den Mittleren Ring. Da steht nicht an dieser Spielankündigungstafel, dass man spielt, gegen wen man spielt, irgendwelche Grußbotschaften oder sonst irgendwas. Da steht seit Mitte März, glaube ich, ein und derselbe Spruch. Und das war's. Da hat man am Mittleren Ring eine so tolle Präsentationsfläche und macht nichts draus. Man hat mit dem SAP-Garten so eine tolle Baustelle und eine Zukunftsvision und macht daraus nichts. Und das Argument oder die, ich möchte es schon fast Ausrede nennen, dass man immer noch nicht weiß, wie man den Innenraum gestaltet, die zieht jetzt auch nicht mehr. Also da kann man so viel machen mit Animationsvideos und allem Möglichen. Man könnte, die DEG ist da das kreativste Beispiel, mit Fanartikeln aus dem Fanstore rausverkaufen. Man kann so viel machen und es kommt nichts. Und dadurch ist eben, finde ich, auch so ein bisschen diese Emotionalität bei vielen gerade nicht ganz so da.
Du siehst es auch bei Social Media, da wurde früher über Spiele in diversen Gruppen viel mehr während des Spiels auch diskutiert und geschrieben. Unabhängig jetzt mal von der Diskussionsqualität, aber auch die Quantität ist durchaus verloren gegangen. Und mich hat, ich glaube, Mitte letzte Woche war es, da hat mich ein Nachbar, der weiß, dass ich Eishockey bin, hat mich gefragt, spielt denn die deutsche Eishockey-Liga eigentlich auch oder sind die komplett in Corona-Pause? So viel zur öffentlichen Wahrnehmung. Und da muss man auch in München einfach mehr tun.
Wir versuchen unsererseits die Emotionen hochzuhalten mit Packmas und vor allem mit Radio über Wiesenfeld. Da gab es ja auch einen lieben Gruß von Christian Winkler. Da sagen wir nochmal Dankeschön.
Und an Stefan Schneider, Dankeschön.
Auch an Stefan Schneider natürlich ein Dankeschön.
Beide, ja.
Und die beide anscheinend treue Hörer sind.
Ja, von den beiden Formaten. Beide glaube ich das komplett mit, von wegen wir vermissen die Fans, wir vermissen die Emotionen, weil wir ja alle wissen, die beiden sind ja auch eher emotional als alles andere. Und das ist auch gut und richtig so. Also, wie gesagt, das spreche ich denen auch überhaupt nicht ab. Und wirklich nett, dass die uns da erwähnt haben. Und wir vermissen die ja auch.
Ja, tun wir. Aber ein kleines Thema zum SAP-Garten haben wir noch. Denn es war ja auch lange die Frage, ja, was kommt denn da für eine Eisfläche rein? Es ist so, in den SAP-Garten kommt das europäische Maß rein, 60 mal 30 Meter. Und das würde sich erst ändern, wenn die IIHF sich dazu durchringt und sagt, ey, in Zukunft wird bitte nur noch auf NHL-Maße gespielt. Also wir dürfen uns auf ein, in Anführungszeichen, altbewährtes europäisches Eismaß freuen und wir bekommen keine zweite Schwenninger Arena quasi, was die Eisfläche angeht. Eure Meinung?
Ja, also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass man weltweit auf der gleichen Eisfläche spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das mit diesen unterschiedlich großen Eisflächen eh ein bisschen doof. Wenn ich mir die Spiele in Schwenningen so anschaue, es hat schon was auf der kleinen Fläche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du flexibel bist und auf alle Anforderungen reagieren kannst.
Wobei wir davon ja ausgehen können, nachdem die Tribünen ja flexibel sein werden. Ja. Vor allem die unteren Reihen wegen dem Umbau zwischen Eishockey und Basketball, der ja in wenigen Stunden stattfinden können soll und du dadurch rein theoretisch ja gleich zwei Events am Tag stattfinden lassen kannst. Robin, jetzt hab ich dich kurz abgeschnitten.
Nee, ich wollte auch sagen, in Schwenningen haben wir ja jetzt diese Gegenüberstellung zwischen normalem Eis, was wir gewohnt sind, und NHL-Maßen. Momentan kommt ein breiteres Eis dem EHC in der Spielweise schon sehr, sehr zugute. Das hat man in Schwenningen bei beiden Spielen gesehen. Es ist jetzt auch nicht in allen Sportarten so, dass überall die Spielfelder fixiert sind. Gerade bei Außensportarten. Fußballfeld kann auch eine Differenz haben in der Größe. Dass es natürlich vier verschiedene fixe oder drei verschiedene fixe Maße gibt, ja. Aber das, glaube ich, wird sich auch nicht ändern, solange die KHL mit ihren eigenen Maßen spielt. Also die werden sicher nicht auf NHL-Maße gehen. Von daher ist es gut, dass wir in Europa uns zumindest vielleicht auf ein Maß einigen könnten. Dass jetzt innerhalb einer Liga sogar schon zwei verschiedene Maße sind, ist natürlich schmarrn.
Der beste Satz dazu war, glaube ich, von Maxi Kastner. Es war am Anfang ein bisschen komisch, weil ich bin gelaufen, rückwärts, und plötzlich war die Banne da.
Ja, du, am Ende wird es darauf rauslaufen, dass wir normal weiter auf unserem Eis spielen, also mit den bekannten Maßen. Ist schon okay, und ich glaube, das ist auch nicht der große Knackpunkt, den wir alle in der Erwartung an die neue Halle haben.
Absolut nicht. Wir haben ja schon gesagt, wir fänden es cool, wenn es eine Don Jackson Bar geben würde. Radio Wiesenfeld freut sich auf neue Reporterkabinen.
Ja. Schauen wir mal. Also solange sie nicht wie in Schwenningen so hermetisch abgeriegelt sind und man von der Stimmung im Stadion noch was mitbekommt, freue ich mich da sehr drüber.
Und wir freuen uns auf eine Fankneipe, die es auch geben wird.
Freue ich mich auch sehr drüber.
Und ich wage jetzt mal die Prognose, da könnte es durchaus den ein oder anderen Post-Match-Crossover zwischen Radio Wiesenfeld und Packmas geben.
Ich glaube, dass man das nicht kategorisch ausschließen kann, ja.
Wie man so vieles bei uns nicht ausschließen kann.
Das stimmt.
In diesem Sinne wollen wir den Deckel drauf machen auf Packmas Podcast Folge 34 in der Radio Oberwiesenfeld Crossover Edition. Oder haben wir was vergessen?
Ich kann noch mal ein kleines bisschen Werbung machen. Übermorgen ist der Fanbeauftragte Talk mit Lars Brüggemann auf Facebook.
Wenn du jetzt sagst, übermorgen, Vorsicht, diesen Podcast kann man länger hören. Du musst das Datum nennen. Okay, da hast
du recht. Am 26. Januar ist der DEL-Fanbeauftragten-Talk mit Lars Brüggemann am besten zu finden über die offizielle Fanbeauftragten-Seite der Deutschen Eishockey-Liga bei Facebook.
Sehr schön. Und ich glaube, man kann noch Fragen hinschicken.
So ist.
Hast du auch eine E-Mail-Adresse parat oder am besten direkt auf die Seite gehen und da schicken? Oder?
Ja, die habe ich bestimmt, aber gerade nicht im Kopf. Ja, weißt du, der Mann, der immer vorbereitet ist, ist der Sebi, der ist ja heute nicht dabei. Und,
aber der war ja auch nicht immer vorbereitet, den musste man ja auch erst dazu bringen.
Ja, aber der hat es mittlerweile gelernt, ich halt noch nicht.
Du hast es wieder verlernt.
Man muss nur wissen, wo es steht. Man muss nicht alles aus dem Kopf wissen. Es ist info@delfanbeauftragte.de.
Schön. Wir werden reinhören. Wir sind gespannt, was Lars Brüggemann zu erzählen hat. Wir sind vor allem gespannt, was Robin am Mittwoch beim Spiel München gegen Mannheim so zu reden hat.
Ja, da bin ja ich nicht allein, sondern ich hoffe natürlich auch wieder auf rege Beteiligung eurerseits. Und wer sonst noch so sich reinschaltet von der Radioseite aus oder Puckmas Seite oder beiderseits, da gehen ja die Grenzen fließend ineinander über mittlerweile.
Ich sage ja zwei Wegeverträge.
Ja. Ich habe übrigens noch nichts unterschrieben. Ich glaube, ich muss da bei meinem Gehalt noch eine Null hinten dranhängen für den
Podcast. Ich war aber auch noch in Probezeit, ne?
Wunderbar, sonst kommt wieder einer ins Farmteam, wobei wir nicht wissen, wo ist das Farm? Wir brauchen noch ein Farmteam.
Ja, nachdem ihr schon meine zwei Praktikanten hier zu Vollzeitstellen gebracht habt, schauen wir mal, wie es so weitergeht mit euch.
Ja, ich glaube, da geht noch einiges weiter, mindestens noch bis Folge 35. Die gibt es dann kommende Woche. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert die Kanäle auf den bekannten Podcast-Plattformen. Hört rein bei Radio Wiesenfeld, ganz wichtig. Und ansonsten bleibt uns nur noch eines zu sagen. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus. Stay tuned.
Schwarz, weiß und blau.